Unser heutiger Kommentar befasst sich mit der Frage, ist der Auftrag, den Jesus seinen Jüngern gab, gehet daher hin und macht Jünger, ein Auftrag, der auch uns angeht? Seit Wochen befassen wir uns anhand des Buches Komm, folge mir nach in unserem Versammlungsbibelstudium mit der Tätigkeit Jesu Christi hier auf Erden. Es ist sicherlich erfreulich zu beobachten, dass in unseren Lehrartikeln das Augenmerk vermehrt auf Jesus Christus gelenkt wird. Allerdings ist auffallend, dass Jesus Christ in der Regel nicht als das großartige Geschenk Jehovas zu unser aller Erlösung hervorgehoben wird, sondern überwiegend in seiner Rolle als Vorbild für uns, so als ob das eigentliche Ziel, das Jesus hier auf Erden verfolgte, darin bestand, uns vorzuleben, was Gott von uns erwartet. Durch Artikel wie »Folge dem Christus nach«, »Habe Christi Gesinnung«, »Sei gehorsam wie Christus«, »Predige und lehre wie Christus« und so weiter, werden wir immer wieder angehalten, an uns zu arbeiten, um dem Christus zu entsprechen. Sicherlich ist es gut, uns am Leben und Wirken Jesu zu orientieren, und jeder Nachfolger Christi wird dieses Ziel anstreben. Doch dass das Nachfolgen Christi fast ausschließlich auf das Predigen und Verkünden der guten Botschaft reduziert wird, entspricht ganz und gar nicht dem, was Jesus Christus von seinen Nachfolgern erwartet. Besonders das Kapitel 9 des eben erwähnten Buches behandelt die Predigt und Lehrtätigkeit Jesu in einer Weise, als ob es für einen Nachfolger Christi nichts Wichtigeres gäbe, als zu predigen. Um diesen Gedanken in unserem Bewusstsein zu festigen, werden oft biblische Aussagen zu dieser Frage aus dem Zusammenhang genommen oder leicht verändert wiedergegeben. Es scheint so zu sein, als ob man bewusst einen Druck aufbauen möchte, um uns zur eifrigen Tätigkeit zu bewegen. Durch diese pauschalen Leistungszwänge wird der Eindruck vermittelt, dass der Mensch im Grunde faul und träge sei und er diese ständige Ermahnung, Ansporn, Kontrolle und Ermunterung benötige, um sich für das ewige Leben zu qualifizieren. Doch der Glaube sollte unserer Meinung nach eher ein Ort der Annahme, des Friedens und der Ruhe sein, und keine Art von Hochleistungssport. Das Leben birgt schon so Probleme genug. Betrachten wir einige Aussagen aus unserem Buch »Komm, folge mir nach«. Vorab die Frage, was hatte Jesus mit dieser Aufforderung im Sinn? Diese Frage wird auch im ersten Kapitel gestellt. Die Erklärung in unserem Buch besagt, dass jeder Mensch als ein Nachfolger Christi die gleichen Aufgaben zu übernehmen hat wie seine Jünger, die er sich für die Erfüllung seines Auftrags erwählt hatte. Zitat: Diese Einladung richtete Jesus praktisch an jeden von uns. Ist das aber der Gedanke, den Jesus hier zum Ausdruck bringen wollte? Was sagt die Bibel? Die Aufforderung »Komm, folge mir nach« gebrauchte Jesus in den Evangelien nur in einem Zusammenhang. Siehe Lukas 18, 18-27, Markus 10, 17-27, Matthäus 19, 16-26. Was war der Hintergrund? Ein reicher Mann wollte von Jesus wissen, was er zu tun habe, um ewiges Leben zu erlangen. Die Antwort Jesu ist einfach und richtig. Er sagte zu dem jungen Mann: Du kennst die Gebote Gottes. Du sollst nicht morden, nicht Ehe brechen, nicht stehlen und so weiter. Jesus sagt hier also nichts anderes, als dass der junge Mann, wenn er die Gebote Gottes erfüllt und einhält, er des ewigen Lebens würdig sei. Mit dieser Aussage bezieht sich Jesus auf das dritte Buch Mose 18,5. Und auch der Apostel Paulus tat dies, wenn er sagt: Wer durch das Gesetz vor Gott bestehen will, für den gilt, was Mose schrieb. Wer alle Forderungen des Gesetzes erfüllt, wird dadurch leben. Römer 10,5. Das war die Antwort Jesu auf die Frage, was zu tun ist, um ewiges Leben zu erhalten. Und hätte der junge Mann nicht weiter gedrängt, wäre die Sache für Jesus erledigt. Doch der junge Mann war mit der Antwort Jesu nicht zufrieden. Er bohrte weiter und sagte: Diese Gebote habe ich von Jugend an gehalten. Er war ehrlich der Überzeugung, dass er das Gesetz erfülle. Doch Jesus wusste, wie auch der Apostel Paulus, dass der Mensch von Natur aus nicht gut ist, und deshalb wird er niemals das Gesetz erfüllen können, so sehr er sich auch bemüht. Römer 7,18. Jesus sah ihn an und gewann ihn lieb, sagt der Bericht weiter. Das griechische Wort für gewann ihn lieb kann auch eine liebevolle Umarmung bedeuten. Eines fehlt dir. Geh und verkauf alles. Gib es den Armen und folge mir nach. Warum sprach Jesus so zu diesem jungen Mann? Wollte er ihm noch eine weitere Last auferlegen? Wollte er zum Ausdruck bringen, dass das Halten der Gebote nicht ausreicht, um vor unserem Schöpfer bestehen zu können? Wollte er uns sagen, nur wenn wir Jesus genau nachfolgen, können wir Gottes Anerkennung finden? Nein, der Kontext zeigt, dass Jesus dem jungen Mann zu verstehen geben wollte, dass es nicht nur darauf ankommt, die Gebote des Gesetzes zu halten, was uns als unvollkommene Menschen sowieso nicht gelingen wird. Als Christ müssen wir die Eigenschaft der Liebe und Barmherzigkeit zu unseren Mitmenschen ausleben, so wie es Jesus Christus uns vorgelebt hat, um bei Gott einen guten Namen zu haben. Selbstgerechte Überlegungen, die sich auf das vermeintliche Erfüllen des Gesetzes berufen, so wie es die Pharisäer taten, sollte ein Nachfolger Christi ablehnen. Der junge Mann ging traurig weg, denn er hatte viele Besitztümer. Hat Jesus ihn jetzt verurteilt? Er blickte seine Jünger an und sagte: »Wie schwer haben es doch die Besitzenden, in das Königreich Gottes einzugehen. Eher kommt ein Kamel durch ein Nadelöhr, als ein Reicher in Gottes Königreich.« Da erschraken die Jünger, waren völlig außer sich. »Wer kann dann überhaupt noch gerettet werden?« fragten sie einander. Jesus sah sie an und sagte: »Bei den Menschen ist dies unmöglich, jedoch nicht bei Gott. Bei Gott sind alle Dinge möglich.« Markus 10, 27. Jesus sagte also mit anderen Worten: Wenn es von uns Menschen abhängt, ist es unmöglich, gerettet zu werden, aber nicht, wenn es auf Gott ankommt. Für Gott ist alles möglich. Paulus drückt diesen Gedanken wie folgt aus: So steht denn fest, dass Gott allein gerecht ist und nur den von seiner Schuld freispricht, der an Jesus Christus glaubt. Römer 3, 26. In Gottes Gunst zu gelangen. Nur das Vertrauen in die Liebe und Gerechtigkeit Gottes, so wie der Glaube an das Loskaufopfer Jesus Christus, vermag uns zu retten. Diese Erkenntnis klingt für uns Zeugen Jehovas, die immer nur hören, was wir alles tun müssen, um errettet zu werden, äußerst fremd. Aber genau das ist die gute Botschaft, die Jesus, seine Jünger und Apostel verkündigten. Jetzt werden viele unserer Brüder ganz schnell auf die Worte des Apostel Petrus verweisen, wo es im ersten Buch Petrus 2, 21 heißt: Christus hat für euch gelitten und euch ein Beispiel gegeben, dem ihr genau folgen sollt. Also, den Fußstapfen Jesu genau nachfolgen, das kann ja nicht so einfach sein. Das bedeutet doch Anstrengung und ein ständiges an sich arbeiten. Das wird uns vom treuen und verständigen Sklaven anhand dieses Textes immer wieder vermittelt. Doch war das die Botschaft, die der Apostel Petrus im Sinn hatte? Hier haben wir wieder ein Paradebeispiel, wie der Sklave Bibeltexte aus dem Zusammenhang nimmt, um seine Ansichten darüber, was von einem Nachfolger Christi zu erwarten ist, biblisch zu beweisen. Der Kontext vom ersten Buch Petrus 2,21 zeigt jedoch, dass Petrus hier nicht von einer allgemeinen und in allen Dingen geforderten Nachfolge spricht. Er spricht im Zusammenhang gesehen von der Bereitschaft eines Christen, zu Unrecht Leiden auf sich zu nehmen, wie Jesus Christus. Diesem Beispiel sollten wir folgen. Im Vers 19 bis 21 heißt es weiter: Es ist eine Gnade Gottes, wenn jemand ohne Schuld leiden muss, weil er im Gewissen an Gott gebunden ist. Und dazu hat Gott euch berufen. Ihr wisst doch, Christus hat für euch gelitten und euch ein Beispiel gegeben, dem ihr folgen sollt. Ich denke, das hört sich schon sehr viel differenzierter an. Doch noch einmal zurück zu dem Ausspruch Jesu: Folge mir nach. Was meinte Jesus also damit? Auf keinen Fall wollte Jesus hier eine Einladung an alle Menschen aussprechen, den gleichen Lebensweg zu gehen wie er. Er hatte eine Mission zu erfüllen, die kein Mensch erfüllen konnte. Und nur von Jesus Christus und Gott selbst auserwählte Menschen sind in der Lage, ihm bedingt auf diesem Weg zu folgen. Lukas 10, 1 und 2. Was Jesus Christus von Menschen erwartet, die seine Jünger sein möchten, um ihm nachzufolgen, können wir in Lukas 14, 33 lesen. Niemand kann mein Jünger sein, wenn er nicht zuvor alles aufgibt, was er hat. Bist du, ja sind wir alle Jünger Jesu in diesem Sinne? Haben wir wirklich alles aufgegeben? Ich denke, kaum jemand von uns hat alles aufgegeben. Können und müssen wir überhaupt alles aufgeben, um als Christ zu gelten? Die Bibel berichtet davon, dass Menschen, die aus Dankbarkeit für ihre Heilung spontan den Wunsch äußerten, mit Jesus gehen zu wollen, sie wollten ihm als Jünger folgen, doch sie wurden von Jesus weggeschickt. Markus 5,18. Als Jesus ins Boot stieg, begann der Geheilte, Jesus inständig zu bitten, doch bei ihm bleiben zu dürfen. Jesus ließ ihn jedoch nicht, sondern sagte zu ihm: Geh heim zu deinen Verwandten und berichte ihnen von allen Dingen, die Jehova für dich getan hat und die Barmherzigkeit, die er dir erwiesen hat. Und er ging hinweg, alles auszurufen, was Jesus für ihn getan hatte, und die Leute begannen sich zu verwundern. Er wurde von Jesus nicht als einer seiner Jünger erwählt. Er wurde nicht geschult und erhielt auch nicht die Gaben des Geistes, um im Namen Jesu Wunder zu vollbringen. Gleichwohl wurde er ermuntert, über all die guten Dinge, die ihm durch die Barmherzigkeit Gottes zuteil wurden, zu sprechen. In dieser Situation befinden sich alle christlichen Zeugen. Römer 10,9 aus der NW-Übersetzung mag uns zwar zu dem Schluss kommen lassen, jeder Christ müsse an einem öffentlichen Predigtwerk teilnehmen, um gerettet zu werden, doch nur, weil auch hier gewisse Aussagen des Apostel Paulus tendenziell in Richtung Predigtdienst übersetzt wurden. Denn wenn du dieses Wort in deinem eigenen Mund, dass Jesus Herr ist, öffentlich verkündigst und in deinem Herzen Glauben übst, wirst du gerettet werden. Mit dem Herzen übt man Glauben aus, mit dem Mund aber legt man eine öffentliche Erklärung ab zur Rettung. Römer 10,10, Neue Weltübersetzung. Woran denken wir als Zeugen Jehovas bei dem Begriff öffentlich verkündigen oder öffentliche Erklärung? Natürlich an unseren Predigtdienst. Nehmen wir andere Übersetzungen zur Hand und lesen die gleichen Verse, so erkennen wir, dass Paulus hier nicht vom öffentlichen Predigtdienst spricht, sondern vom Bekennen zu seinem Glauben. Zum Beispiel die Übersetzung von Zink. Wenn du mit dem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist, und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, so findest du Rettung. Vers 10. Man kommt mit Gott ins Reine, dass man glaubt. Man erlangt das Heil, wenn man zu seinem Glauben steht. Siehe auch das konkordante Neue Testament oder auch alle anderen Bibelübersetzungen. Ist diese Aussage nicht etwas differenzierter und weitreichender? Zu seinem Glauben steht man im täglichen Leben und Handeln, nicht nur im öffentlichen Predigtdienst, wie es unsere Übersetzung uns glauben lassen möchte. Es ist daher unredlich und von Jesus auch nicht gewollt, die Anforderungen und Aufgaben, die Jesus seinen Jüngern auferlegte, auf alle Menschen umzulegen, die an die erlösende Kraft Jesu glauben. Daher ist die Behauptung, wie sie im Kapitel 9 unseres Buches »Komm, folge mir nach« aufgestellt wird, unzutreffend. Zitat Seite 94 Absatz 14. Ein Auftrag, der uns alle angeht. Mit den Worten »Geht hin und macht Jünger« übertrug der auferstandene Jesus seinen Nachfolgern eine schwere Verantwortung. Sein Auftrag sollte das Ziel haben, Menschen aus allen Nationen zu erreichen, und er sollte bis zum Abschluss des Systems der Dinge gelten. Er gilt also offensichtlich allen Nachfolgern Christi, auch uns heute. Soweit das Zitat. Dann wird auf die Aussage Jesu hingewiesen, er habe alle Macht und Gewalt im Himmel und auf Erden. Es wird seine Befehlsgewalt betont, mit dem suggestiven Ziel, die Aufforderung Jesu, Jünger zu machen, als einen Befehl darzustellen. Doch betrachten wir Jesu Worte in Matthäus 28, 18-20 einmal genauer. Zunächst ist es auffallend, dass man die Worte Jesu nicht vollständig zitiert, indem man sagt, geht hin. Jesus sagte, geht daher hin. Das Wörtchen daher mag im ersten Moment nicht allzu wichtig erscheinen, doch scheinbar hat sich der Schreiber dieses Artikels etwas dabei gedacht, als er es wegließ. Er wollte offensichtlich den Befehlscharakter dieser Aufforderung betonen, der hier eigentlich nicht hingehört. Mit dem Hinweis, er habe alle Macht und Gewalt im Himmel und auf Erden, wollte Jesu sicherlich nicht seine Befehlsgewalt seinen Jüngern gegenüber herausstellen, um sie zu veranlassen, diesen Auftrag auch ja ohne zu zögern auszuführen. Die Ausführung dieses Auftrages beruht auf Liebe zu Gott und den Menschen, wie es ja auch immer wieder richtigerweise in unseren Schriften gesagt wird. Die Ausführung seines Auftrages aus Liebe und aufgrund eines Befehls ist ein Widerspruch in sich. Mit dem Hinweis auf seine Macht wollte Jesu seinen Jüngern eigentlich nur Mut machen. Wir wissen aus den Evangelien, dass sich die Jünger nach dem Tod Jesu und auch nach seiner Auferstehung in einem mutlosen Zustand befanden. Selbst sein Erscheinen als Auferstandener hatte noch nicht alle Jünger überzeugt. Im Vers 17 von Matthäus 28 heißt es daher: Und als sie ihn sahen, huldigten sie ihn, einige aber zweifelten. Aufgrund dessen trat Jesu herzu und machte ihnen Mut. Deshalb, weil ich alle Macht habe und alle Zeit bei euch bin, deshalb könnt ihr dieses Werk tun. Das war seine eigentliche Aussage und nicht: Ich habe die Macht, euch diesen Auftrag zu erteilen. Wenn wir die Parallelstellen zu Matthäus 28 lesen, erkennen wir, dass der Auftrag »Geht hin und macht Jünger« gezielt und ausschließlich an seine von ihm persönlich geschulten Jünger ging. Sie waren Zeugen von all den Ereignissen, die sie auch bezeugen können. Lukas 24, 47: Und den Menschen aller Völker muss verkündigt werden, dass ihnen um seines Willen Umkehr zu Gott und Vergebung der Schuld angeboten wird. In Jerusalem muss der Anfang gemacht werden. Ihr seid Zeugen geworden von allem, was geschehen ist, und sollt überall bezeugen. Weiter heißt es: Ich werde den Geist, den mein Vater versprochen hat, zu euch senden. Gute Nachricht. Lesen wir einen weiteren Paralleltext von Matthäus 28, Markus 16, 15 bis 18. Dann wird uns klar, dass Jesus diesen Auftrag wirklich nur an seine Jünger erteilte. Dann sagte er zu ihnen: Geht in die ganze Welt und verkündigt die gute Botschaft allen Menschen. Wer zum Glauben kommt und sich taufen lässt, wird gerettet. In meinem Namen werden sie böse Geister austreiben und in unbekannten Sprachen sprechen, und denen, die sie die Hand auflegen, werden gesund. Matthäus spricht also davon, dass die gute Botschaft vom Königreich auf der ganzen bewohnten Erde verkündigt wird und dass die Menschen im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes getauft werden sollen. Markus hingegen betont, dass diese Verkündiger daran zu erkennen sind, dass sie im Namen Jesu Wunderwerke vollbringen werden. Und Lukas weist darauf hin, dass sie die Zeugen sind, die alles erlebt haben und diese Botschaft von der Erlösung der Sünden durch den auferstandenen Christus bezeugen können. Die Apostelgeschichte zeigt Lukas uns, dass all das in der Zeit nach Pfingsten durch die Ausgießung des Heiligen Geistes in Erfüllung ging. Und die Geschichte bestätigt, wie erfolgreich die Jünger diesen Auftrag unter der Leitung des Heiligen Geistes durchgeführt haben. Deshalb konnte der Apostel Paulus in seinem Brief an die Kolosser feststellen: Mich hat Gott in seinem Dienst genommen, damit ich die gute Botschaft überall bekannt mache. Ihr habt sie gehört, und sie ist in der ganzen Welt verkündigt worden. Kolosser 1, 23. Damit ist belegt, dass die Verkündigung der Botschaft über Christus und sein Königreich nicht erst in unserer Zeit ihre Erfüllung haben wird und wir als Menschen, die an die Botschaft Christi glauben, heute zur Erfüllung beitragen müssen. Wir haben weder den Auftrag erhalten, noch den Geist und die Fähigkeit, im Namen Jesu Wunder zu wirken oder in Zungen zu sprechen, als Zeichen dafür, dass wir im Auftrag Gottes sprechen. Und wir sind auch keine Zeugen der Ereignisse, die in Verbindung mit Jesus Christus geschehen waren. Wenn wir uns dennoch als Zeugen Christi sehen, dann nur in dem Sinn, dass wir uns zu ihm bekennen und Stellung beziehen. Es ist ja auch eindeutig vorhergesagt worden, dass diese Zeit der Wundergaben und des Prophezeiens mit dem Ableben der Apostel aufhören würde, da diese Gaben ihren Zweck erfüllt haben. Paulus sagte: Seien es aber Gaben des Prophezeiens oder die Gabe in Zungen zu reden, sie werden weggetan werden. Aber es, also uns, bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Die größte Gabe aber ist die Liebe. 1. Buch Korinther 13, 8-13. Genau in dieser Zeit leben wir jetzt. Wir als Christi-Nachfolger der Neuzeit haben nur den Glauben, die Hoffnung und die Liebe. Doch diesen Glauben und diese Hoffnung können wir anderen Menschen vermitteln. Getrieben von Liebe zu unseren Mitmenschen sprechen wir natürlich über unseren Glauben, so wie der von Jesus Geheilte, der seine Erfahrung mit Christus Jesus anderen mitteilte, ohne jetzt einen besonderen Auftrag erhalten zu haben oder eine Pflicht zu erfüllen. So war es auch zur Zeit der Apostel. Es gab nur einige der ersten Christen, die auserwählt wurden, getrieben durch den Heiligen Geist und mit der Macht der Wundergaben für die Botschaft Christi tätig zu sein. Die Bibel berichtet davon, dass die Versammlung täglich an Zahl zunahm. Sie gibt aber keinen Anlass zu glauben, dass all die Tausende von Bekehrten die Macht und den Geist Gottes erhielten, um wie die Jünger und Apostel Wunder zu wirken und das Werk des Evangelisierens durchzuführen. Und doch war es gerade das einfache Weitererzählen der Botschaft des einzelnen gläubigen Christen, das zur rasanten Verbreitung der guten Botschaft beitrug. Die Juden und Proselyten, die zu Pfingsten 33 unserer Zeit Christen wurden, waren zwar Zeugen der Ausgießung des Heiligen Geistes und kamen zum Glauben, aber die Kraft des Geistes zur Tätigkeit erfuhren zu diesem Zeitpunkt nur die im Obersaal versammelten Jünger. Doch die aus vielen Teilen der damaligen bewohnten Erde zum christlichen Glauben gekommenen Menschen haben diese gute Botschaft und ihren neuen Glauben mitgenommen nach Partien, Elam, Medien, Mesopotamien und so weiter. Siehe Apologeten 2, 5-11. Doch können wir wirklich davon ausgehen, dass die gute Botschaft in der ganzen Schöpfung schon zur Zeit der ersten Christen verbreitet wurde? Sind es nicht wir als Zeugen Jehovas, die erst ein weltweites Verkündigungswerk durchführen? Im Wachturm wird diese Frage, ob die ersten Christen tatsächlich die gute Botschaft in der ganzen Schöpfung verbreitet haben könnten, interessanterweise als durchaus möglich beantwortet. Zitat Wachturm 1. März 2010. Was meinte er, Paulus, damit? Predigten Christen bereits bis hin nach Indien, dem fernen Osten, Afrika, Spanien, Gallien, Britannien, den Ostseeregionen und Thule, dem Land, von dem Pytheas sprach? Das scheint zwar unwahrscheinlich, ist aber nicht auszuschließen. Fest steht, dass sich die gute Botschaft sehr weit verbreitet hat. Ende des Zitats. Fest steht aber auch, dass der Glaube an Christus und seine Botschaft und Lehre sich bis heute erhalten hat und immer noch von gläubigen Menschen auf die gleiche Art und Weise verbreitet wird. Im letzten Absatz vom Kapitel 9 unseres Buches »Komm, folge mir nach« wird gesagt, Jesus versicherte seinen Jüngern, er würde sie durch all die Jahrhunderte hindurch bis zum Abschluss des Systems der Dinge in ihrem Dienst begleiten. Dadurch wird der Eindruck erweckt, dass wir bzw. der Überrest die direkte Nachfolge der Jünger für das Predigtwerk übernommen hätten. Was meinte Jesus, als er davon sprach, bis zum Abschluss des Systems der Dinge bei ihnen zu sein? Der Begriff bis zum Abschluss dieses Systems der Dinge ist eine Übersetzung des Wortes Äon, wie es in der konkordanten Übersetzung des Neuen Testaments auch verwendet wird. Der Begriff Äon stammt vom griechischen Hoaion aus archaischem Griechisch Aivon und kann je nach Zusammenhang, in dem das Wort steht, Lebenszeit, Leben, Generation, Zeit, Zeitdauer, Zeitraum und Ewigkeit bedeuten. Im theologischen Sprachgebrauch wird das Wort oft im Sinne einer unbegrenzten Zeit, also mit der Bedeutung Ewigkeit, verwendet. Wenn wir diese Erklärung im Sinn behalten und auch den Kontext betrachten, ist es sehr fraglich, diese Aussage Jesu auf die Endzeit oder Zeit des Endes zu beziehen. Da man davon ausgehen muss, dass Jesus seinen Auftrag direkt an die damals versammelten Jünger richtete, würde es ja bedeuten, dass Jesus, wenn er bei seinen Jüngern bis zur Zeit des Endes bleiben wollte, diese Jünger bis zur Zeit des Endes leben müssten. Das anzunehmen ist unrealistisch. Von daher gesehen wäre, den griechischen Begriff Äon mit Lebenszeit zu übersetzen, bezogen auf die Lebenszeit der Jünger, logischer. Auch die Übersetzung Zeitraum gibt bezogen auf den Kontext einen Sinn, da die Zeit der Tätigkeit der Jünger und Apostel, wie wir festgestellt haben, eine begrenzte Zeitperiode umfasste und mit dem Ableben der Apostel zu Ende gegangen ist. Daher ist es vernünftig und nicht abwegig anzunehmen, dass Jesus diesen Zeitraum im Sinn hatte, als er sagte, ich bin bei euch bis ans Ende dieses Zeitraums, Äons. Zusammenfassend ist also festzuhalten: Erstens, die Aufforderung Jesu an den jungen Mann, komm, folge mir nach, ist als eine rhetorische Aufforderung zu verstehen. Davon eine Verpflichtung für alle Christen abzuleiten, wie die Jünger Jesu alles aufzugeben und nur für den Predigtdienstauftrag zu leben, den Jesus seinen Jüngern gemäß Matthäus 28 gab, ist nicht gerechtfertigt. Zweitens, Jesus Christus zu folgen kann zweierlei bedeuten. Erstens, ihn als den Erlöser anzuerkennen, sich in seinem Namen taufen zu lassen und sich zu seinem christlichen Glauben zu bekennen, sowie auch mit anderen Menschen über seinen Glauben zu sprechen. Zweitens, Jesus Christus zu folgen wie seine Jünger, die von ihm erwählt wurden, um unter der Kraft des Heiligen Geistes ihr Leben in den Dienst der guten Botschaft zu stellen. Doch da die Gaben des Geistes mit dem Ableben der Apostel aufgehört haben, ist es fraglich, ob dies heute noch zutreffend ist. Wir als Christi-Nachfolger der Neuzeit haben nur den Glauben, die Hoffnung und die Liebe. Drittens, es ist anzunehmen, dass sich der Auftrag, die gute Botschaft allen Nationen zu vermitteln, schon zur Zeit der Jüngern und Aposteln erfüllt hat. Der Hinweis von uns Zeugen Jehovas, wir würden diesen Auftrag heute erfüllen, ist fragwürdig. Wir verkünden unsere Botschaft zum überwiegenden Teil in christlichen Ländern, also in Ländern, wo die Apostel vor 2000 Jahren die Grundlage gelegt haben, und nur in diesen christlichen Ländern haben wir Erfolg. Aber auch in den nichtchristlichen Ländern ist der Name und die Botschaft Christi bereits bekannt. Viertens. Die Übersetzung des Wortes Äon mit Ende dieses Systems der Dinge oder Ende der Welt ist im Zusammenhang mit dem Kontext nicht ganz korrekt. Deshalb geben wörtliche Übersetzungen wie die konkordante Übersetzung des Neuen Testaments hier das griechische Urwort Äon wieder. Jesus spricht deshalb nach unserem Dafürhalten vom Ende einer Lebenszeit oder einer Zeitspanne, bezogen auf die besondere Tätigkeit der Apostel, eine Tätigkeit, die aber mit dem Ableben der Apostel zu Ende ging. Folgen wir deshalb dem Christus heute so, wie er es von Menschen, die sich zu ihm bekennen, wirklich erwartet, indem wir unser Leben und Handeln ausrichten nach dem, was er uns vorgelebt und gemäß der Bergpredigt auch gelehrt hat. Dadurch erreichen wir weit mehr Menschen, um sie zum Glauben zu bringen und zu Jüngern zu machen, ja weit mehr als durch unseren organisierten Predigtdienst, was natürlich nicht bedeuten muss, dass er nicht auch seine Berechtigung haben könnte. Zu der Frage, Predigen von Haus zu Haus, ein Erfordernis für jeden Nachfolger Christi, später mehr.